Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, zur heutigen Spiritualitätssendung grüßt Sie Stefan Mädchen. In der Sendereihe Marianische Spiritualität beschäftigen wir uns heute mit einem noch ganz jungen Heiligen, dem heiligen Raphael Anais Barón. Jung, weil dieser spanische Trappistenmönch, der am 9. April 1911 in Burgos, Spanien zur Welt kam, in adliger Familie aufwuchs und zunächst Architektur studierte, bereits am 26. April 1938, also im Alter von 27 Jahren, nach kurzem schweren Todeskampf sein junges Leben an seinen Schöpfer zurückgab. Jung aber auch, weil Raphael Anais Barón erst vor kurzem die Ehre der Altäre erfahren hat. Denn nach seiner Seligsprechung im September 1992 durch Papst Johannes Paul II. Erfolgte am 11. Oktober 2009 seine Heiligsprechung. Am kommenden 26. April können wir Raphael Anais Barón zum ersten Mal liturgisch als Heiligen verehren. Für viele Gläubige, die sich auskennen mit dem heiligen Raphael, steht er mit seinem Leben und Leiden für die Zärtlichkeit Gottes und eine seltene Kombination aus Humor und Kreuzesliebe. Etwas weniger bekannt ist seine marianische Seite, seine Liebe zur Gottesmutter Maria. Auf diese marianische Seite seiner Spiritualität wollen wir heute schauen, nicht alleine, sondern mit der ausgewiesenen Raphael Anais Barón-Expertin im deutschen und spanischsprachigen Raum. Ich begrüße Schwester Ingrid Mohr. Guten Tag, Schwester Ingrid.
Guten Tag, Herr Mädchen, und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schwester Ingrid, Sie haben nicht nur sämtliche Schriften des heiligen Raphael vom Spanischen ins Deutsche übersetzt, Sie haben auch eine fundierte Biografie über ihn verfasst, Wenn ich 1000 Leben hätte, so heißt sie. Sie waren aber auch im Oktober des Jahres 2009 in Rom. Sie waren bei der Heiligsprechung mit dabei. Was für Eindrücke haben Sie dort auch erleben können und gewinnen können?
Ja, das war schon wirklich sehr beeindruckend und anrührend. Also sind auch Tränen, Freudentränen geflossen. Das kann man wohl sagen. Der Jubel war unbeschreiblich groß. Und ich war ja Ende September nach Spanien geflogen und habe dort erstmal mehrere Vorträge gehalten, weil der Wunsch bei mehreren bestand, noch jetzt kurz vor der Heiligsprechung etwas von ihm zu hören. Und so war ich zum Beispiel in Pontevedra, wo die Straße der Romanik mich gebeten hatte, einen Vortrag zu halten. Denn Raphael als Künstler, der er ja auch war, ist Patron dieser Straße der Romanik seit 1995. Dann habe ich auch in Santiago de Compostela einen Vortrag gehalten und noch einige andere. Und war untergebracht in der Trappistenabtei Ossella, wo ein Mitnovize vom Bruder Raphael, der Pater Damian, noch lebt. Jetzt ist er 93 Jahre alt, aber noch recht fit für sein Alter und tut noch unheimlich viel für ihn auch. Dann sind wir zu einem internationalen Kongress, Zisterzienserkongress, nach Portugal gefahren, wo ich dann auch einen Vortrag gehalten habe. Und dann zum Abschluss des Kongresses, der dann wieder in Spanien war, das war auch ein absoluter Höhepunkt der Feierlichkeiten. Und da waren auch die Grafen von Cabra, mit denen ich dann nach Madrid gefahren bin. Ich nenne sie, weil die Frau, also die Gräfin, die Enkelin von der Tante Maria ist, vom Bruder Raphael. Mhm. Und die haben mich also dann, diese Grafen von Cabra, mitgenommen von der Trappistenabtei nach Madrid, und dort fand die Eröffnung einer Ausstellung statt über Bruder Raphael und die Präsentation eines Filmes über ihn. Und dann war ich in der Abtei vom Bruder Raphael selbst, und mit den Mönchen bin ich dann nach Rom geflogen. Und dort war dann am 10. Oktober, also am Vorabend der Heiligsprechung, eine Vigilfeier in der großen Kirche Il Gesù. Unglaublich beeindruckend auch. Die Kirche war, wie man so sagt, gerammelt voll. Also, und ich weiß nicht, wie viele Bischöfe und Kardinäle und Priester, die mitkonzelebriert haben bei der Eucharistiefeier. Hauptzelebrant war der Kardinal Cannizzaro. Und dann am 11. selbst die Heiligsprechung im Petersdom, obwohl sie auf dem Peter für den Petersplatz geplant war, aber nachts hatte es ein Gewitter gegeben und dann hatten die Verantwortlichen so ein bisschen Sorge, es könnte nochmal Regen fallen. Aber es war das herrlichste Wetter letztendlich. Aber Tausende, zigtausende waren dann auch auf dem Petersplatz. Ich habe die Freude gehabt, ganz nah beim Papstaltar sitzen zu dürfen und habe das Ganze also wirklich aus allernächster Nähe erlebt.
Wunderbar.
Ja, und dann die Heiligsprechung, dann war dann zur Einstimmung wurde ein Brief von Bruder Raphael an seinen Onkel auch vorgelesen im Petersdom. Und dann in der Predigt hat der Heilige Vater auch auf Spanisch so einiges noch gesagt zum Raphael, voller Begeisterung. Man merkte richtig, dass er mit vibrierte. Und dann war schließlich noch eine Einladung zum Freundschaftsessen und am Abend auch in die spanische Botschaft in Rom. Und dann am 12. Oktober war eine Dankmesse im Petersdom mit dem Kardinal von Madrid. Und am selben Tag noch sind wir nach Galese gefahren, wo der erste Heilige der Zisterzienser begraben ist und sein Leichnam unverwest seit dem 12. Jahrhundert zu sehen ist, den heiligen Famian. Und dann noch Fahrten nach Montserrat und Subiaco. Und am 14. Oktober, das war ja Mittwoch, wo immer Papstaudienz ist, da auch haben wir noch teilgenommen. Und da konnte ich auch ein kleines Geschenk, ein persönliches Geschenk für den Heiligen Vater abgeben, das vielleicht die Hörer und Hörerinnen auch interessiert. Das sind so drei kleine Bilder, die mit Scharnieren, also Bilderrahmen, die mit Scharnieren verbunden sind. Im ersten, also links, habe ich ein Foto von dem kleinen Raphael, als er 2 Jahre alt ist und als Bayer angezogen ist oder Tiroler. Und in der Mitte Raphael, dieses wunderschöne Bild mit der Kapuze auf, also als Novize. Und rechts ein Bild, das Raphael gemalt hat, und zwar den Regensburger Dom. Und das ist also auffallend, weil es die einzige Kirche außerhalb Spaniens ist, die er gemalt hat. Und es sind nur wenige Zeilen, aber die möchte ich Ihnen doch vorlesen, die ich dem Heiligen Vater dazu geschrieben habe. Mhm. Heiliger Vater, warum wohl lässt sich der kleine Raphael von seiner Oma in eine bayerische Lederhose stecken? Warum wohl malt er später als einziges Gotteshaus von außerhalb Spaniens ausgerechnet den Regensburger Dom? Man könnte meinen, er habe geahnt, dass ihn ein gebürtiger Bayer, der Regensburg sehr verbunden ist, einmal heilig sprechen werde und er dem Heiligen Vater mit diesen Bildern eine kleine Freude bereiten könne. Und so weiter ist so ein Auszug aus dem.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Ja, Schwester Ingrid, wir sind sehr, sehr gespannt. Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dies ist heute nur der erste Teil. Es gibt einen zweiten Teil Ihres Vortrags zu dem Thema Ein Leben mit Maria am 6. März. Wir freuen uns sehr jetzt auf den ersten Teil von Ihnen, Raphael Anes Baron, Ein Leben mit Maria.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Bruder Raphael, der am 11. Oktober 2009 von Papst Benedikt dem 16. in Rom heilig gesprochen wurde, hatte eine besonders innige Beziehung, eine zärtliche Liebe zu Maria, der Mutter Jesu. Sie nahm einen besonderen Platz in seinem Herzen und in seiner religiösen Erfahrung ein. Ohne Maria wäre Raphael ein anderer gewesen. Von Kindheit an ist die Gottesmutter fest verknüpft mit seinem Leben und bis zum Ende seiner Tage wurde er nicht müde, ihren Namen zu rühmen und sie vertrauensvoll anzurufen. Immer wieder bekennt er, dass er sie wahnsinnig liebt. Er spricht von der Liebe zu ihr auf ähnliche Weise wie von der, die er zu Jesus hegt, von dem er häufig sagt, dass er restlos verliebt ist in ihn. Alle, die sich intensiv mit Raphael befasst haben, sind sich darin einig, dass seine Spiritualität christozentrisch ist und, vielleicht gerade deshalb, auch tief marianisch. Wo immer man seine Schriften aufschlägt, kann man sich davon überzeugen. Der Name Mariens ist praktisch allgegenwärtig in seinem Leben und wir erfahren das sowohl durch Zeugnisse derer, die ihn gekannt haben, als auch aus seinen Briefen und persönlichen Aufzeichnungen. Seiner Tante Maria, der Herzogin von Makeda, bekennt er im November 1935, damals war er 24 Jahre alt: Als ich anfing, Maria zu lieben, nahm ich mir vor, nichts und niemandem zu schreiben, ohne Maria wenigstens einmal zu erwähnen. und ich habe mir angewöhnt, mich ihr immer anzuempfehlen, bevor ich zu schreiben beginne. Dann suche ich in meinen Gedanken auch stets nach einer günstigen Gelegenheit, um aus irgendeinem Grund von ihr zu sprechen. Und schließlich, wenn ich fertig bin, danke ich ihr für alles. Tatsächlich findet sich von diesem Augenblick an unter Raphaels Briefen kein einziger mehr, in dem er den Namen Mariens nicht wenigstens einmal erwähnt. Wie ich schon sagte, liebte Raphael die Gottesmutter von Kindheit an. Er stammte aus einer tief religiösen Familie und seine ersten Gebete, wie das Ave Maria, stammelte er in seinem Elternhaus. Später waren es die Jesuiten, die seinen Geist formten. Zunächst ging er in seiner Geburtsstadt Burgos vom 10. Lebensjahr an zu ihnen in die Schule, wo er sich als Mitglied der Marianischen Kongregation einschrieb. Ein Jahr später, es war 1921, fuhr sein Vater mit ihm nach Zaragoza, um ihn dort der Gottesmutter zu weihen, als Danksagung für die Heilung von einer schweren Erkrankung, die sich der Kleine im Frühjahr jenes Jahres zugezogen hatte. Als Raphael 11 Jahre alt war, zog die Familie in eine andere Stadt, wo er weiter zu den Jesuiten in die Schule ging. Sie bauten das Fundament seiner marianischen Frömmigkeit weiter aus. Es war eine Verehrung der Gottesmutter, die in der Volksfrömmigkeit verwurzelt war. Raphael bewahrte sein Leben lang eine gute Erinnerung an seine Schulzeit und an jene Jesuitenpatres, die ihn, wie er sagte, einführten in die Liebe zu Maria. Noch ein halbes Jahr vor seinem frühen Tod mit gerade einmal 27 Jahren schreibt Raphael seinem Onkel Leopoldo, der auch Jesuitenschüler gewesen war: Ich bin den Jesuiten sehr dankbar für die Hinführung zur Verehrung Mariens in unseren jungen Jahren. Erinnerst du dich an den feierlichen Maimonat, an die Mitglieder der Marianischen Kongregation mit ihren weißen und blauen Bändern, an die etwas treuherzigen Lieder, die wir in der Kapelle sangen? Die Zeiten ändern sich, auch die Umstände. Jetzt sind es keine blauen Bänder mehr. Jetzt ist es eine Zisterzienserabtei, die Maria geweiht ist. Es ist der heilige Bernhard, der uns lehrt, ihr zu Ehren zu singen und ihr Lob zu verkünden. Mit den Jahren wandelte sich also Raphaels Liebe zur Gottesmutter, auch im Kontakt mit den Trappisten, bei denen er im Januar 1934 eintrat. Ihre Spiritualität ist geprägt vom geistlichen Erbe des großen Abts und Kirchenlehrers Bernhard von Clairvaux, der mit besonderer Zartheit und Verehrung die Größe Mariens hervorhebt. Mit 19 Jahren hatte Raphael die Abtei zum ersten Mal besucht. Der schlichte Altar der Klosterkirche, die Darstellung der Aufnahme Mariens in den Himmel über dem Hochaltar, die Feierlichkeit von Liturgie und Gesang sprachen das religiöse Empfinden und den Sinn für das Schöne in diesem jungen Mann sehr an. Was ihn besonders fesselte, war der gregorianische Gesang des Salve Regina, das schon seit dem 13. Jahrhundert den krönenden Abschluss des monastischen Tagewerks im Orden der Zisterzienser bildet. Ihnen allen, liebe Hörer und Hörerinnen, dürfte dieses innige Lob und Bittgebet zur Gottesmutter bekannt sein, das im Deutschen mit dem Gruß beginnt: Sei gegrüßt, o Königin. Raphael hatte den Eindruck, dass man nicht besser und schöner zu Maria beten kann als mit diesem Salve. Schon nach dem eben erwähnten ersten Besuch in der Abtei hatte er seinem Onkel berichtet: Was mich am meisten beeindruckte, war das Salve am Abend vor dem Zubettgehen. Gott allein weiß, was ich empfand. Ich wusste vorher nicht, wie man betet. Gerade in Bezug auf die tiefe Verehrung Mariens war Raphael mit seinem Eintritt bei den Trappisten am rechten Ort. Denn all ihre Klöster sind der Gottesmutter geweiht, der Hauptpatronin des Ordens. In der Abtei wurde echte marianische Frömmigkeit gelebt, mit der feierlichen Gestaltung der Marienfeste und Maiandachten, dem marianischen Offizium, dem Rosenkranzgebet, den Novenen zur Gottesmutter. Da wundert es nicht, dass Raphael sich in dieser Atmosphäre zu Hause fühlte, wo er auf vielerlei Weise seiner innigen Liebe zu Maria Ausdruck geben konnte. Seiner Tante schreibt er: Könntest du doch sehen, wie sehr man die Herrin in der Trappa verehrt. Es ist etwas Wunderbares. Marianischer Eifer verkürzt nicht die Liebe zu Christus, wie manche meinen, ganz im Gegenteil. Raphael drückt das so aus: Ich bin der Meinung, dass wir, je mehr wir Maria lieben, Gott mehr lieben. Mit anderen Worten, unsere Liebe zu Gott nimmt in dem Maß zu, wie unsere Hingabe an die heiligste Jungfrau wächst. Und das ist ganz normal, denn wie sollte man die Mutter lieben und nicht auch ihren Sohn? Unmöglich. Für Raphael ist die innige Liebe zu Maria der schnellste Weg, um anzufangen, Gott zu lieben. Was anderes könnte Maria denen vermitteln, die sich ihr nahen, als die große und zärtliche Liebe, die sie zu ihrem Sohn hat? Diesen Gedanken findet Raphael auch im Salve ausgedrückt. Zu Beginn der Adventszeit des Jahres 1935 erzählt er seiner Tante: Jetzt halte ich immer inne, besonders wenn ich das Salve bete, bei den Worten: Und nach diesem Elend zeige uns die gebenedeite Frucht deines Leibes, Jesus. Zeig uns Jesus. Wird Maria es tun? Ja, du wirst es sehen. Durch sie empfangen wir ihn. Und durch Maria werden wir ihn zu Weihnachten in der Welt haben, ganz nah bei uns. Manche fragen sich, wie man gleichzeitig zu Gott und zu Maria beten kann. Raphael gibt uns die Antwort: Ruhend in Gott und Maria Lieder singend. Und seiner Tante rät er: Lass uns jeden Augenblick nutzen, Gott sehr lieben, Maria innig lieben, zum Himmel schauen, singen und wahnsinnig werden vor Liebe. Lieben wir den Herrn, schauen wir auf Maria. Das sind die zwei geistlichen Pole in Raphaels Seele, Gott und Maria. In ihnen ist das Grundschema seines geistlichen Lebens zusammengefasst. Die wahnsinnige Liebe zu Maria läuft bei ihm parallel zur wahnsinnigen Liebe zu Jesus. Von beiden spricht er immer wieder. In dieser doppelten, liebenden Zuwendung fasst Raphael sein gesamtes geistliches Leben zusammen. Und so sieht er es auch in den Monaten vor seiner ersten Rückkehr ins Kloster. Ich habe eine ganze Welt in mir, so groß, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst. Und doch so einfach. Sie besteht aus nichts weiter als aus einer ganz großen Liebe zu Jesus und aus einer grenzenlosen Zärtlichkeit Maria gegenüber. Da Raphaels Gebete zu Jesus und seiner Mutter ineinander übergehen, werden diese Liebe und diese Zärtlichkeit zu ein und demselben Ausdruck dessen, was er in seinem Innern verspürt. Aus dieser Liebe heraus erwächst Raphaels missionarischer Eifer dafür, Mariens Ehre und Herrlichkeit zu verkünden, damit auch andere dahin gelangen, sie innig zu lieben und zu verehren. Er bekennt: Ich wusste früher nicht, was die Verehrung Mariens beinhaltet, aber in der Trappa lernte ich, sie sehr zu lieben. Seit jener Zeit hege ich den Wunsch, dass alle Welt sie kenne und verehre. Mit Maria geht es ihm ähnlich wie mit Jesus, dessen Namen er am liebsten auf Straßen und Plätzen laut hinausgerufen hätte. Die ersten, die Raphael anstecken möchte mit dieser großen Liebe, sind seine Angehörigen, besonders seine Tante Maria, der er immer wieder und so eindringlich von Maria spricht, dass er ihr schreibt: Du wirst sagen, dass ich dir auf die Nerven gehe, weil ich immer wieder dasselbe rede. Und sicher mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: Es tut mir leid. Besser gesagt, es tut mir gar nicht leid. Ich freue mich darüber, ein so zudringlicher Mensch zu sein. Wenn es um die Jungfrau Maria geht, könnte ich lange schreiben und immer wieder dasselbe sagen. Raphael möchte, dass Maria im Leben seiner Tante eine vorrangige Stellung einnimmt. Er hat in ihr nämlich, wie er sagt, einen Spalt entdeckt. Das heißt, eine Neigung oder Veranlagung, durch die er diese Liebe bei ihr ansprechen kann. Und er will die Chance nicht ungenützt lassen. So bleibt ihm kurz bevor er in die Trappa zurückkehrt, der Trost, ein wenig mitgeholfen zu haben, dass es eine Seele mehr gibt, die die Gottesmutter innig liebt. In seiner glühenden Liebe zu Maria schlägt Raphael seiner Tante sogar vor, mit ihm in einen Wettkampf in der Liebe zur Gottesmutter einzutreten. Auch kommt ihm der Gedanke, ein Buch über sie zu schreiben, obwohl es nie dazu gekommen ist. Es sollte natürlich kein Lehrwerk sein, sondern vielmehr etwas Poetisches und voller Zeugniskraft wie all seine Schriften. So teilt er der Tante in seinem Eifer mit, und dann schreibe ich der Jungfrau Maria in Briefform oder wie sonst sie es mir zu verstehen gibt. Raphael rät seiner Tante, sich mit schlichten Worten vertrauensvoll an sie zu wenden. Ganz konkret schlägt er ihr vor, sie solle sogar, wenn sie allein sei, laut mit der Gottesmutter sprechen, so als sei sie an ihrer Seite. Dann fragt er sie, weißt du, wann ich es tue? Wenn ich am Steuer sitze und allein bin. Um Gottes Willen, lach bitte nicht, aber dann führe ich ellenlange Gespräche mit der Herrin. Ja, Raphaels Verhältnis zu Jesus und Maria war so innig, dass er ihnen alles erzählte, was ihn bewegte. Er wiederholte auch gern Verse des großen spanischen Mystikers Johannes vom Kreuz. In seinem unerschütterlichen Vertrauen schreibt er, mit Gott vermag ich alles und mit Mariens Hilfe noch viel mehr. Raphael sieht in Maria die Mittlerin der Gnaden und meint aus voller Überzeugung, der heilige Bernhard sagt, dass wir alles durch die Vermittlung Mariens erhalten. Und das stimmt. Raphaels Glaube an die vermittelnde Kraft Mariens war groß und seine Aussagen dazu sind so zahlreich wie aussagekräftig. Die Gottesmutter vermag alles, sagt er, oder auch alles liegt in Gottes und Mariens Händen. Diese Vermittlung der Gottesmutter lebt Raphael in zwei Richtungen, in einer aufsteigenden und in einer absteigenden. Die erste nimmt er wahr, wenn er Gott etwas anbietet durch Maria. Und die zweite, wenn er durch Maria Gott um etwas bittet oder sich ihrer Hilfe und ihrem Schutz anempfiehlt. In seinem großen Vertrauen zur Mutter des Herrn schreibt er seiner Tante, was sollte Gott uns versagen, wenn wir ihn auf die Fürsprache Mariens darum bitten? Nichts. Ich versichere dir, dass ich von der Jungfrau Maria alles erwarte. Und diese Erwartung wurde nicht enttäuscht. Raphael folgt dem ermutigenden Rat des Pfortenbruders, der ihm am Tag seines Eintritts ins Kloster geraten hatte. Egal was geschieht, sagen Sie es der Jungfrau Maria. Denn mir hat sie nie etwas versagt in den mehr als 20 Jahren, die ich Trappist bin. Dieser aus tiefer Überzeugung kommende Rat beeindruckte Raphael so lebhaft, dass er nicht zögerte, ihn wörtlich zu nehmen. Er spürte vom ersten Tag an, dass die Gottesmutter ihm, auch in scheinbar unbedeutenden Dingen, nichts verweigerte. Seiner Tante Maria zählt er einige Beispiele auf. In den ersten Tagen im Refektorium, das ist der Speisesaal der Mönche, musste ich mich etwas überwinden, denn der Blechteller und der Hornlöffel waren nicht nach meinem Geschmack. Nun gut, bevor ich ins Refektorium ging, betete ich ein Salve zur Gottesmutter, damit sie mir helfe und in Frieden. Wenn ich zur Arbeit aufs Feld hinauszog, in einer Hand die Hacke, in der anderen den Rosenkranz, da konnte es frieren. Es machte mir nichts aus. Wie gut und schön ist es, sich Maria zu weihen. Man muss sie sehr, sehr lieben. Man muss ihr alles erzählen, ihr alles anvertrauen. Sie ist eine wahre Mutter. Und in dem ausgedehnten Briefwechsel, den Raphael zeitweise mit seiner Tante führt, erzählt er ihr von manchen Begebenheiten, in denen er die Hilfe Mariens förmlich mit Händen greifen konnte. Eine davon bezieht sich auf die als unheilbar diagnostizierte Erkrankung seiner um 6 Jahre jüngeren Schwester Mercedes. Die Ärzte hatten die damals 17-Jährige bereits aufgegeben. Aber es kam anders. Ihre überraschende Heilung wird dem inständigen Gebet Raphaels zur Gottesmutter zugeschrieben. In einem Brief, mit dem er seine Tante ermutigen möchte, sich vertrauensvoll an Maria zu wenden, berichtet er: Merceditas befand sich in einem mitleiderregenden Zustand. Sie konnte nicht mehr vor lauter Schmerzen. Sie krümmte sich in Mutters Armen. Und ohne dass sie sprechen konnte, bat mich ihr Blick um Hilfe. Er bat mich um ein Gebet zur Jungfrau Maria, um ein Ende jener Schmerzen, die sie schreien und das Bewusstsein verlieren ließen. Wie sehr hat meine arme Schwester gelitten. In jenen Augenblick glaubte ich, sie sterbe. Sie schien uns zu entgleiten. Und sie blickte mich an, du hättest es sehen sollen, als wolle sie mir sagen, aber Raphael, was tust du, betest du nicht zur Jungfrau Maria? Da lief ich wie ein Wahnsinniger vor das Allerheiligste und brachte Maria das Gebet meiner Schwester dar. Mein eigenes war nichts wert. Ich bat den Herrn, mich leiden und meine Schwester ausruhen zu lassen, entweder in diesem Leben oder im nächsten. Bis hierher nur berichtet Raphael in seiner Bescheidenheit. Hören wir ergänzend aber noch das Zeugnis der Mutter der beiden Geschwister. Als die Schmerzen noch weiter zugenommen hatten, flehte die Kranke ihren Bruder an, Gott darum zu bitten, sie so bald als möglich zu sich zu holen. Mach dir keine Sorgen, Kleine, antwortete er ihr. Ich gehe jetzt sofort in die Kirche und bitte die Gottesmutter, sie möge dafür sorgen, dass ihr, Mama und du, nicht mehr zu leiden habt. Die Nacht wird gut, ganz bestimmt. Und er setzte sich ins Auto, um schnell wieder zu Hause zu sein. Nach einer Viertelstunde kehrte er fröhlich lächelnd zurück und sagte mit bezaubernder Einfachheit zu seiner Schwester, »So, das ist erledigt. Ich habe der Gottesmutter gesagt, sieh zu, was du tust, Mutter. Mach meine Schwester wieder gesund. Jetzt wirst du sehen, wie Maria dich heilt.« Um 11 Uhr abends setzte man ihr die letzte Morphiumspritze. Von dem Augenblick an benötigte sie keine mehr. Sie schlief die ganze Nacht durch. Die Schmerzen verschwanden vollständig. Und nach 1,5 Monaten hatte sie die 25 Kilo an Gewicht wieder zugenommen, die sie vorher verloren hatte. Die heiligste Jungfrau hatte auf ihren Diener gehört. Raphael erschien das so normal, dass er der Sache nicht die geringste Bedeutung zumaß. Bis hier das Zeugnis der Mutter der beiden. Eine andere Begebenheit bezieht sich auf die Hilfe, die Raphael durch Maria erfuhr in den bitteren Tagen, nachdem er die Abtei aufgrund seiner Erkrankung zum ersten Mal hatte verlassen müssen. Er war seelisch am Ende und beschreibt seiner Tante die Situation folgendermaßen. Die Liebe zu Maria erreicht so viel. Als ich durch schwere Zeiten ging nach meinem Fortgang aus der Abtei, als ich meinte, ich könne es nicht ertragen, da nahm ich meine Zuflucht zur Jungfrau Maria der Trapper, zu jener Jungfrau, bei der ich Ruhe gefunden hatte, wenn ich mich, erschöpft am Ende des Tages, in der unbehaglichen Zelle des Klosters niederlegte. Ich erinnerte mich daran, dass sie mich noch immer liebte und mir in meiner Betrübnis zuhörte. Glaub mir, das war der einzige Trost, den ich in den fast 2 Jahren hatte, in denen es mir so erging. Meine Gottesmutter der Trapper. Wie oft sprach ich ihr, wenn niemand mich sah, von meinen Plänen und Wünschen. Ihr verdankt Raphael den Sieg in einer Versuchung gegen die Keuschheit durch eine junge Frau, die in der Pension, in der er als Student in Madrid gewohnt hatte, auf sehr aufdringliche Weise begehrte. Später schreibt er in einem Brief an seine Tante, »Vor Jahren, bevor ich in die Trapper eintrat, rutschte ich einmal nicht vollständig ab, Dank der heiligsten Jungfrau, die mich auf wunderbare Weise aus der Tiefe zog, in der ich mich befand. Als ich sah, wie tief ich hätte fallen können und auf welch außerordentliche Weise mich der Herr zurückhielt, verstand ich, ohne zu wissen, warum. Ich spürte irgendwie, dass es die heiligste Jungfrau gewesen war. Raphael weiß sowohl um die positive als um die negative Bedeutung des Begriffs Welt. Einerseits versteht er sie als Gottes geliebte Schöpfung, sieht sie andererseits aber auch gelegentlich als Verkörperung des Bösen. Und in diesem letzten Sinne spricht er die Welt so an. Was bietest du dem an, der dich aus Liebe zu Gott verlässt? Elend, Lügen, Eitelkeiten und alles, was keinen Bestand hat. Einige Male hast du mich besiegt, aber ich habe den Mut nicht sinken lassen. Ich bin schwach und elend, aber ich verlasse mich auf eine Vorkämpferin, auf die du nicht baust. Und das ist die heiligste Jungfrau Maria. Wenn du mich besiegst, gegen sie richtest du nichts aus. Sie ist unbesiegbar. Dein weltlicher Geist zerschellt an ihr, und alles, was du mir anbietest, verblasst und wird gering, wenn die heiligste Jungfrau Maria mich anschaut. Und ich weiß, dass sie mich sehr liebt. Auch das Unverständnis mancher Menschen machte Raphael zu schaffen. So hatte er einem Priester mitgeteilt, dass er beabsichtige, nach seiner Genesung wieder zum monastischen Leben zurückzukehren. Der Priester machte ihm heftige Vorwürfe und behauptete, er sei wohl von allen guten Geistern verlassen und seine Pläne absurd. Als Raphael eines Sonntags in die Kirche kam, predigte dieser Herr und wetterte über Menschen, die sich dem kontemplativen Leben widmen. Er bezeichnete sie, Raphael zitiert diesen Priester, als egoistische Wesen, die nichts als ihre eigene Heiligung anstreben und sich vor den Blicken der Menschen verbergen, um nicht gestört zu werden. Über diese Worte empfand Raphael ein tiefes Unbehagen, und sie waren die Ursache für in ihm aufsteigende Zweifel an seiner Berufung. So betet er: Bin ich vielleicht ein Egoist? Herr, erleuchte meinen Verstand. Die Verwirrung bedrängt mich von allen Seiten. Und auch jetzt nimmt er seine Zuflucht zu Maria und berichtet weiter: Ich habe keine andere Hilfe als die Mariens. Nachdem ich die Worte des Predigers gehört hatte, ging ich zu ihr, sehr gesammelt und fast ohne den Lärm wahrzunehmen, den die Leute beim Verlassen der Kirche machten, und wiederholte, was ich ihr schon häufiger gesagt hatte: Maria, Mutter, du weißt, was mich bewegt. Ich möchte nur eines, Gott lieben. Ich bin überzeugt, dass die Jungfrau für mich da war, denn sie erfüllte mich mit Frieden und Freude, besonders im Wissen darum, dass mir die Welt widersprach und dass alles, was Gott mir gab, verborgen, sehr verborgen war vor ihren Augen. Raphael wird nicht müde, Schutz und Hilfe Mariens dankbar zu erwähnen, die er so oft erfahren hat. Da spricht er von Gefahren in Bezug auf seine Berufung, von seinen wechselnden Gefühlen der Begeisterung und Entmutigung vor seiner ersten Rückkehr ins Kloster, von der Furcht und den Vorstellungen, die ihn plagten, wenn er an das weiche Bett, die geheizten Räume und an ein Leben ohne Hunger in seinem Elternhaus dachte und im Kontrast dazu an das harte Leben, das ihn im Kloster erwartete. Da rebellierte manchmal seine Natur, und in solchen Augenblicken kehrte die innere Ruhe erst dann zurück, wenn er sich an Maria wendete. Er wird nicht müde zu bezeugen: Dann nehme ich meine Zuflucht zu Maria, und alles geht vorüber. Die heiligste Jungfrau hilft mir auf ganz besondere Art. Raphael spürt immer wieder die schützende Hand Mariens auf seinem Weg. Er sieht sie, wie der heilige Bernhard, als den Stern des Meeres, der den Seemann orientiert. Mit dem Meer meint der heilige Bernhard, unsere Gedanken, die manchmal von innerem Frieden geprägt und dann wieder aufgewühlt sind und das ganze Geschick des Steuermanns herausfordern. In den Meditationen eines Trappisten schreibt Raphael: Die Jungfrau Maria, der Stern, der die Seeleute führt, wird uns geleiten und erleuchten, wenn wir in die Nacht unserer Einsamkeiten eintreten. In diesem Sinne rät er seiner Tante, die auch Schweres durchzustehen hatte: Die irdischen Dinge sollen dich nicht niederdrücken. Sogar in den schwärzesten Stürmen der Welt wirst du, wenn du die Augen zur Gottesmutter erhebst, etwas sehen. Wie Raphael es mit seiner Tante tat, so ermutigt er auch eine blinde Bekannte, sich vertrauensvoll an Maria zu wenden. Auf ein Bildchen schreibt er ihr: Die Jungfrau Maria nimmt alles an, und je bescheidener das ist, was wir ihr geben, umso besser. Sie braucht keine großen Dinge, auch keine Riesenopfer. Auch uns ermutigt Raphael mit diesen Worten, uns Maria mit kindlichem Vertrauen zu nahen. Sie schaut uns mit liebendem Mutterherzen an und ist stets bereit, sich uns zuzuwenden. Raphaels Gebete zur Gottesmutter und seine Gedanken über sie sind geprägt von dieser Überzeugung. Und daraus erwächst neben seiner innigen Liebe zu Jesus auch die zu seiner Mutter. Beglückt schreibt er seiner Tante: Es ist so schön, Maria zu lieben. Als ich dir das kleine Bild mit dem Salve schickte, wusste ich, dass ich dir damit etwas Gutes tat. Das Bildchen selbst ist nichts wert, aber es geht um Maria. Es war schon sehr abgenutzt und es soll dich nicht stören, wenn es langsam vergilbt und noch mehr verschleißt. Hauptsache, dein armes Herz findet in der heiligsten Jungfrau die Zärtlichkeit einer Mutter und Schwester. Erzähl ihr alles ganz schlicht und einfach. Sprich zu ihr von ihrem göttlichen Sohn. Bitte sie um alles. Hab Vertrauen zu ihr. Du wirst sehen, wie gut dir alles gelingt in diesem Leben. Darum bitte ich sie jetzt und immer. Ich vergesse es nicht, wirklich nicht, denn ich tue es für sie und für dich. Raphael dehnt die Liebe zu Maria, die er hier auf Erden zu ihr hegt, auch auf das ewige Leben aus. Er scheint also die Mittlerrolle Mariens auch für die Ewigkeit zu erahnen. Er stellt es sich so vor: Wenn wir erst einmal in der Herrlichkeit sind, dann lieben wir den Herrn von den Armen Mariens aus. Seiner Tante schreibt er im Jahr 1935 zum 8. Dezember, dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria: Könnten wir doch dabei sein. Alle Generationen von Engeln singen Maria Lieder. Maria schaut auf ihren Sohn. Der Vater blickt Maria an, hat seine Freude an ihr und liebt sich selbst in der Liebe Mariens. Der Heilige Geist. Hier hält Raphael plötzlich inne mit seinen Gedanken, aus Furcht, etwas nicht ganz Korrektes zu sagen, obwohl an seiner Idee nichts auszusetzen ist, denn die Liebe Mariens ist Teilhabe an der einen Liebe der heiligsten Dreifaltigkeit, die vom Vater ausgeht. Zu Beginn dieses Beitrags sprach ich davon, dass Maria einen besonderen Platz in Raphaels Herz und in seiner religiösen Erfahrung eingenommen hat. Und jemand hat von ihm gesagt, dass sein ganzes Leben ein Lied der Liebe zu Maria war. Ich denke, wir dürfen Raphael, diesen großen Heiligen, darum bitten, dass er uns Helfer und Fürsprecher sei, damit die Gottesmutter auch in unseren Herzen den Platz einnimmt, der ihr gebührt.
Das war Schwester Ingrid Mohr, Übersetzerin und Expertin des heiligen Raphael Anais Baron, mit einem Vortrag über den heiligen Raphael, ein Leben mit Maria, erster Teil. Vielen Dank, Schwester Ingrid.
Ja, ich hab's gern getan.
Sie sind nun eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer anzurufen und mit Schwester Ingrid ins Gespräch zu kommen. Sie hören die Sendung Spiritualität, heute mit Schwester Ingrid Mohr zum heiligen Raphael, Leben mit Maria. Und unsere erste Anruferin ist Frau Limbach. Guten Tag, Frau Limbach. Was für eine Frage haben Sie?
Grüß Gott, Herr Nietzsche. Grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott, Frau Limbach.
Ich wollte Ihnen sagen, ich bin überwältigt von dem, was Sie jetzt wieder vorgelesen haben. Ganz besonders hat mich ergriffen, mit welch einem Vertrauen der Raphael für seine Schwester gebetet hat.
Ja.
Und dieses vorbehaltlose Vertrauen ist es, was wir Maria entgegenbringen müssen.
Ja, richtig.
Vielen Dank, Frau Limbach, für diese Anmerkung. Haben Sie sonst noch eine Frage an Schwester Ingrid?
Nein, ich wollte nur sagen, wie wunderbar ich das fand. Was Sie
Vielen Dank
hat.
Für Ihren Anruf.
Ja, alles Gute, Frau Limbach.
Ihnen auch, Schwester Ingrid.
Danke.
Tschüss.
Schwester Ingrid, was meinen Sie, hat er denn auch die Jungfrau Maria angefleht um Heilung, als es um sein eigenes Leben ging?
Um Heilung wüsste ich jetzt, habe ich jetzt nicht so präsent, um Heilung. Also er hat immer wieder zu ihr gebetet, aber er war auch so einverstanden, er hat in allem Gottes Willen erkannt in seinem Leben und dass Gott nur sein Bestes wollte. Und er sah halt, wenn die Krankheit für ihn das Beste sein sollte, dann war er wirklich bereit, das auch anzunehmen. Ne?
Hier ist ein nächster Anrufer. Guten Tag. Mit wem sprechen wir? Hallo? Offensichtlich jemand, der sich nicht melden möchte. Hallo, hören Sie uns? Uiui, das ist ganz schlechter Empfang. Tut uns leid. Schwester Ingrid, wie ist es denn überhaupt zu sehen mit den anderen Familienmitgliedern? Sie haben die Tante Maria auch erwähnt. Hat er denn auch versucht, andere Familienmitglieder zu Maria zu bekehren?
Ja, zu bekehren kann man wahrscheinlich nicht sagen, weil er stammte ja und seine Geschwister auch aus einer tief religiösen Familie. Und aber die Liebe zu verstärken, sagen wir mal so, ne? Und auch die Familie von der Tante Maria, der Onkel Leopoldo, Pauline genannt in der Familie, das war auch eine tief religiöse Familie. Also er ist da öfters gewesen zu Besuch und er hat da war also täglich heilige Messe, das waren ja Adelige, die hatten also eine eigene Kapelle und einen eigenen Priester zur Verfügung, die hatten Anbetung des Allerheiligsten, sakramentalen Segen, Rosenkranzgebet und so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass er sie erst dazu hätte bringen müssen. Mhm. Und als er jung war, noch jünger war, ist ja jung gestorben, aber da haben die ihm wahrscheinlich auch noch ein ganzes Stück mitgegeben. Obwohl er nachher auch für Onkel und Tante sozusagen geistliche Begleiter war. Ne?
Wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung. Guten Tag, mit wem sprechen wir?
Hallo?
Ja. Sie sind auf Sendung.
Ja, hier ist die Frau Geisler aus Heidelberg. Deutschland. Ja. Ich habe mal eine Bitte, und zwar, ich habe schon so 8 Jahre lang mit der Zunge so Malheur. Habe eine Zyste, bin operiert worden und das wird immer schlimmer. Und ich bete und ich bin ganz traurig, weil mein Gebet nicht erhört wird. Ich würde sagen, würden Sie mit mir beten zum heiligen Raphael?
Also wir haben das sowieso auch schon erkannt, dass wir zum Abschluss der Sendung ein marianisches Gebet, also Schwester Ingrid wird es lesen oder wird es
Aber
beten.
Ich werde auf jeden Fall auch Sie auch dann nachher auch alleine und jetzt in der nächsten Zeit für sie beten. Ja. Wir müssen nur auch immer bedenken, also wir können nicht sagen, das Gebet wird nicht erhört. Ich denke immer, es wird nicht immer so erhört, wie wir es uns wünschen. Aber verloren geht es auf keinen Fall. Und das Wichtige ist, auch wie Raphael das getan hat, einfach sich Gottes Willen ganz zu überlassen. Denn wie ich eben auch schon sagte, und er erwähnt es immer wieder, Gott will nur unser Bestes. Wer weiß, warum er das zulässt. Aber vielleicht bekommen Sie auch in dieser Hinsicht, in Ihrem konkreten Anliegen, Erhörung auf die Fürsprache von Bruder Raphael. Ich weiß nicht, ob Sie die Novene haben zu ihm. Immer mehr Menschen beten Sie und sind ganz angetan davon und sagen, wie sie ihnen hilft. Und viele haben ja auch schon von Gebetserhörungen auf die Fürsprache von Bruder Raphael gesprochen.
Und wo kriege ich die Novene oder wo kann ich die beziehen dann?
Ja, der Herr Mädchen wird dann noch etwas zu sagen.
Genau, ne? Wir haben dann, auf der Homepage so vom
beim
Radio.
Verlag oder auch bei mir, ne? Bekommen Sie die Angaben dann, wenn Sie möchten.
Ja, war Geld's gut.
Ja, alles Dank. Gut und ganz viel Tschüss. Kraft, Frau Geißler, ne?
Ja.
Ja.
Danke.
Wiederhören.
Vielen Dank, auf Wiederhören. Ich habe noch eine Frage. Sie haben ja auch gesagt, dass er eine Architekturausbildung begonnen hat, zumindest ein Studium. Gibt es von ihm denn auch Zeichnungen oder Skizzen der heiligen Jungfrau Maria oder hat er sich da mehr auf die Architektur verlegt als auf marianische Bilder?
Nein, Architektur, was mit Architektur zu tun hat, gibt es auch Zeichnungen, auch von Prüfungen und so weiter, aber das meiste sind andere Dinge und auch die Gottesmutter, ja.
Mhm.
Ja.
Und Fragmente? Fragmente von dem geplanten Buch über Maria, sind die erhalten? Oder ist es bei den Briefen?
Nicht, dass ich wüsste, nein.
Geblieben?
Nein, aber es ist auch manches verloren gegangen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, ob irgendwo ein Fragment vorhanden ist.
Okay. Mhm. Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung. Guten Tag, mit wem sprechen wir? Uiuiui. Das hört sich nicht so akustisch gut an.
Ja, das scheint der gleiche Fall, die gleiche
der
Person
gleiche
zu sein.
Fall
irgendwas
nochmals.
Stimmt da mit der Technik nicht, ne?
Ja. Ich habe noch eine Frage zum heiligen Raphael. Er sagte ja, er hat es auch sehr deutlich ja betont, dass man durch Maria alles vermag. Aber hat sie ihm denn auch wirklich geholfen? Wenn man sich sein Leben ansieht, so war es doch auch ein Leben des Scheiterns. Kann man das nicht sagen? Also er hat nicht große Leistungen vollbracht.
Menschlich gesprochen ist das ganz richtig. Aber in den Augen Gottes, ich denke auch, wie oft haben Menschen gesagt, wie kann Gott nur sowas zulassen, so einen jungen Menschen, so einen fähigen und so einen sympathischen, so früh sie zu sich zu holen. Und ich denke, also er ist nun wirklich ein Heiliger gewesen, jetzt auch heilig gesprochen. Und da, wenn er, ja, oder ich sage jetzt mal so, mit 27 Jahren gestorben, und was hat er seitdem bewirkt? Auf der ganzen Welt, also es ist unglaublich. Ne? Ich habe heute noch jemandem erzählt, also ich habe ja mal im KTV auch Vorträge gehalten über ihn und die ins Internet gesetzt worden sind. Und mittlerweile haben Menschen aus 52 Ländern der Erde das abgerufen. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist ja schon eine große Zahl, ja.
Ja, und es sind über 6.500 Mal ist es abgerufen worden. Also und das spürt man doch einfach, wie er weiter wirkt.
Ja.
Das sind einfach Gottes Wege. Oder wenn ich denke, meine Buchübersetzung von den vollständigen Schriften. Ich sage immer, auf Gottes Wegen ist ein Exemplar in Korea gelandet. Und da hat jemand diese vollständigen Schriften Raphaels ins Koreanische übersetzt. Ja. Das sind, da kann man immer wieder nur staunen, Gott loben und preisen, ihm danken, was er für Wege hat, was er sich, ja, man könnte so menschlich gesprochen sagen, was er sich einfallen lässt, um uns Menschen heute durch den Bruder Raphael zu helfen, uns mehr an sich zu ziehen, dass er uns Wegbegleiter ist auf dem Weg hin zu ihm.
Ja. Wir hatten gerade auch noch eine weitere Anruferin, die auch um das Gebet bat, auch in einem Anliegen von Krankheit. Es geht dort um ein Herzleiden. Ich würde Folgendes vorschlagen, dass wir, wie wir es abgesprochen haben, jetzt diese Sendung auch mit einem Gebet beschließen. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie diese Sendung im Internet noch einmal hören können als Podcast oder Sie können auch beim CD-Dienst von Radio Horeb eine CD-Aufzeichnung anfordern, unentgeltlich natürlich. Und wenn Sie mehr wissen möchten über Raphael Anaïs Baron, so finden Sie auch im Internet bei den Programminfos eine aktuelle Lektüreliste mit seiner Biografie und anderen Schriften und Briefen von diesem Heiligen. Ich denke, das meiste ist übersetzt und auch herausgegeben worden von Ihnen, Schwester Ingrid.
Ja.
Ich möchte mich nochmal herzlich dafür bedanken für Ihren Vortrag und auch für Ihre Antworten. Und ich denke, all diese Hörerinnen oder auch andere Hörer, die jetzt nicht angerufen haben und die eine Bitte um Heilung auch haben, dass wir das alles mit in das Gebet hineinlegen, was Sie jetzt mit uns beten. Es ist ein marianisches Gebet vom heiligen Raphael.
Darf ich noch eine kleine Anmerkung machen?
Ja.
Weil mehrfach bin ich gefragt worden, ob das Hörbuch herausgekommen sei. Und das ist seit Mitte Dezember ist es da und sind also zwei CDs und ein Begleitbüchlein. Und Sie haben vorhin das Salve eingespielt und das ist auch auf beiden CDs am Ende zu hören, gesungen von den Mönchen der Abtei von Bruder Raphael. Mhm. Ja, weil ich schon mehrere Nachfragen hatte, wann kommt es denn und ist es noch nicht da? Also es ist jetzt da.
Ja, ja? Das ist eine gute Nachricht.
Dann sprechen wir jetzt das Gebet, also es stammt von Bruder Raphael. Beschütze mich, Jungfrau Maria. Sei mein Licht in der Dunkelheit, die mich umgibt. Führe mich auf dem Weg, den ich einsam gehe, geleitet einzig und allein von meinem Wunsch, deinen Sohn innig zu lieben. Lass mich nicht allein, Mutter. Ich weiß ja, Elend und Sünden sind das Einzige und gleichzeitig das Beste, das ich anführen kann, damit du mein Gebet beachtest. Hilf mir, mich nach den Ratschlägen der Nachfolge Christi zu richten, die mir sagt, dass ich nicht suchen soll bei den Geschöpfen und dass ich meine Zuflucht zum Herzen Christi nehmen soll. Ich will nichts, was nicht Gott selbst ist. Außer ihm ist alles Eitelkeit. Amen.
Amen. Das war Schwester Ingrid Mohr mit einem Vortrag über den heiligen Raphael Anais Baron, ein Leben mit Maria. Dies war der erste Teil. Den zweiten Teil hören Sie dann am 6. März in diesem Jahr bei Radio Horeb. Alles Gute Ihnen.